3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The People Equation. Auf kaum einem Feld kann man die Effekte von Leadership und Chefwechseln unter einem derart scharfen Brennglas beobachten wie im Profifußball. Und selbst daran gemessen ist es ziemlich extrem, was Eintracht Frankfurt getan hat. Den erfolgreichen, kompetenten und empathischen Cheftrainer Dino Topmöller hat der Club nach einer Niederlagenserie herausgeschmissen und durch einen Leader alter Schule ersetzt, den extrem selbstbewussten und charismatischen Spanier Albert Riera, den manche schon nach wenigen Wochen als Wahnsinnigen oder Sprücheklopfer beschreiben. Ein krasses Führungsexperiment, und weil wir das Glück haben, dass einer unserer TPE-Friends ganz nah dran ist an der Mannschaft von Eintracht Frankfurt, können wir diesen spannenden Personalwechsel für euch heute etwas aufbohren. Antworten wollen wir vor allem auf diese beiden Fragen bekommen. Woran ist Ex-Trainer Topmöller eigentlich gescheitert? Und welche Schneisen der Veränderung hat der polarisierende neue Trainer schon geschlagen? Ich begrüße in unserer Runde den Sportreporter Christopher Michel. Welcome back, lieber Chris.
Gute, hi Michael und natürlich auch hi Paul.
Hi, Gute aus Bad Vilbel, ihr zwei.
Genau, herzlich willkommen auch dir, Paul. Ich denke, du wirst heute die Lücke von Jens locker ausfüllen, weil es hier um deinen Lieblingsverein geht. Und Jens, wie immer, wenn es um Fußball geht, hat er darum gebeten, eine Auszeit nehmen zu dürfen. Die haben ihm aber gerne gegeben.
Aber nichtsdestotrotz, gute Jens an der Stelle.
Chris, in seinen 2,5 Jahren bei Eintracht Frankfurt hat Dino Topmöller einige Male gewackelt, aber immer ist ihm und der Mannschaft dann doch der Turnaround gelungen, bis es beim letzten Mal dann nicht mehr geklappt hat. Woran lag es denn, dass Topmöller in diesem Winter das Ruder nicht mehr herumreißen konnte und schließlich Mitte Januar seinen Hut nehmen musste?
Mein Gefühl ist bei der ganzen Sache, dass ich Dino Topmöller eigentlich schon seit Sommer so ein bisschen verloren hatte in einer Spielidee, die er unbedingt implementieren wollte nach den Abgängen der beiden Superstars Hugo Ekitike und Omar Mamouche, die der Eintracht natürlich sehr viel Geld gebracht haben, die aber natürlich eine sportliche Herausforderung nach sich gezogen haben. Du musstest die Spielweise etwas anpassen. Du hast zwei tolle Neuzugänge bekommen mit Litz Doan und mit Jonathan Burkhardt, die aber natürlich einfach andere Spielertypen waren. So, jetzt hat Dino Topmöller sozusagen eine Transformation eingeleitet im Sommer mit einer neuen taktischen Herangehensweise. Und mein Gefühl war schon im Sommer bei der Flut von Gegentoren, die es da selbst gegen leichteste Gegner gab, irgendwas stimmte da schon nicht so ganz. Und was mir dann gefehlt hat, und ich glaube, darüber ist er auch gestolpert, das ist jetzt einfach ganz sportlich gesehen, war irgendwann so eine Art Plan B oder Plan C. Die Eintracht war sehr, sehr ausrechenbar. Du saßt im Stadion und du wusstest, wie er wechselt. Du wusstest, was passiert wann. Und es gab überhaupt keine Überraschungen mehr. Er ist dann irgendwann ja zwischen der Dreier-, Vierer- und Fünferkette hin und her geschwankt, hat zwar mit einem Stürmer probiert, mal vielleicht mit einem anderen. Aber du hattest spätestens dann nach dem Aus von Burkhardt, auf den sehr viel zugeschnitten war, einfach das Gefühl, ja Trainer, wo ist denn jetzt aus diesem Kader, der ja verschiedene Fähigkeiten bietet, wo presst du da jetzt was raus, um in der Erfolgsspur zu kommen?
Aber Systemwechsel gehören ja zum Fußball dazu, die Profifußballer sind es gewohnt, die sind ja auch sehr tief drin in der Materie. Man hatte das Gefühl, dass die komplett die Orientierung verloren haben und komplett verunsichert waren am Ende. Hat das mit dem Systemwechsel zu tun oder ist da noch mehr passiert, beziehungsweise hat der Systemwechsel noch mehr bewirkt, was dann zu dieser Verunsicherung geführt hat?
Eine große Orientierungslosigkeit, und da werfe ich mal das Stichwort Laptop-Manager auch rein, das hatte ich in der Art, dass ich manchmal das Gefühl hatte, das ist ein FIFA-Manager-Spiel, was Dino Topmöller betreibt. Also ein gutes Beispiel ist da für mich Mahmoud Dahoud. Der sitzt 3 Monate auf der Tribüne, kommt dann auf einmal in die erste Mannschaft, spielt dann zweimal, ist dann aber wieder auf der Bank. Und sowas hat viele, viele Spieler erreicht. Also, dass sie von der Tribüne aufs Feld kam, vom Feld aber wieder auf die Bank oder auf die Tribüne zurück. Und da haben keine Mechanismen mehr gegriffen. Es war gefühlt, wusste die Mannschaft irgendwann nicht mehr, woran sie sich festhalten kann. Es gab keine Prinzipien, die mehr gegriffen haben. Und der negative Höhepunkt, der war für mich dann im Dezember gegen RB Leipzig, wo die Eintracht 6-0 verloren hat und die Mannschaft auseinandergebrochen ist und Dino Topmöller in Minute 65 beim Stand von 0-6 auf die Idee kommt, dass er jetzt Mario Götze einwechselt, den Weltmeister ins Spiel reinbringt. Und da mit diesem 6:0 in Leipzig, ich war bis dahin immer bei der Dino Toppmöller Berichterstattung neutral und wohlwollend, sage ich jetzt mal, ihm gegenüber eingestellt. Aber dieses 6:0 gegen Leipzig, das war für mich in der Gesamtheit ein Spiel, wo ich gemerkt hatte, jetzt hat er sich verloren. Jetzt hat er auch irgendwo, ohne dass die Mannschaft gegen ihn gespielt hat, hatte er die Mannschaft, aber glaube ich, in dem Spiel mit den Entscheidungen, die er da getroffen hat, verloren. Und dann hatte die Eintracht weder Ordnung, weder Struktur. Sie hat Gegentore en masse gefangen, egal wie der Gegner hieß. Und da musste man am Ende sagen, war das eine wirklich alternativlose Entscheidung von Markus Krösche, auch zu sagen, jetzt beenden wir das.
Er hat der Mannschaft also inhaltlich, fachlich keine Orientierung gegeben. Man hat aber auch den Eindruck gehabt, dass er die Mannschaft emotional nicht mehr erreicht, dass da kein Feuer mehr ist. Er ist ja eigentlich immer schon sehr ruhig, sehr freundlich aufgetreten. Am Ende hat man ihm angesehen, dass ihm die Talfahrt auch selber zugesetzt hat. Ist er selber auch schon früher gescheitert, bevor er letztlich rausgeschmissen wurde? Also dieser Bruch, diese Systemumstellung, hat das bei ihm dann auch emotional was bewirkt, dass er auch selber das Feuer verloren hatte?
Ich weiß nicht, ob es die Systemumstellung, ich glaube, diese ganze Champions League Saison der Eintracht hat enorm viel emotional mit allen gemacht. Wir dürfen ja nicht vergessen, wie diese Champions League Saison begonnen hat, mit einem 5-1 gegen Galatasaray Istanbul und der Tabellenführung. Und plötzlich wurdest du zur Schießbude der Champions League. 5-1 gegen Atletico, 5-1 gegen Liverpool. Hast du dann zwar mal 0-0 in Neapel erkämpft, aber eigentlich, du wolltest kein Tourist in der Champions League sein, aber du wurdest dann mehr oder minder zum Tourist. Ich glaube, das hat viel damit gemacht.
Man muss die Geschichte von Dino auch wissen. Und ich betone hier unbedingt, dass das ein ganz feiner Mensch ist. Und es hat uns allen wehgetan, dass die Entscheidung so getroffen würde. Aber die Entscheidung war überfällig. Und ich meine, es ging schon los nach der ersten Saison. Also Dino, ich denke, das kann man behaupten, hat nie richtig Akzeptanz bei den Fans gehabt.
Da bin ich ganz bei dir.
Nach der ersten Saison ist Markus dann ich nenne das mal immer diese Come-to-Jesus-Meeting. Die haben dann so einen Austausch gehabt. Und Dino hat Markus überzeugt, noch ein Jahr mit ihm zu machen. Aber das war schon nach der ersten Saison offen. Die Fans haben immer gegen ihn geschossen. Das heißt, er war von oben unter Druck. Dann hat er die Champions League geschafft, Platz 3. Also absolut tolle Leistung. Aber du hast es gesehen, in der Saison Leipzig war die Krönung. Es ging danach gar nicht mehr. Leipzig war einfach peinlich. Der Dino selbst, der hat verstanden, was er wollte. Aber die Mannschaft hat es nicht verstanden und die Fans haben es auch nicht verstanden. Ich hätte gern gewusst, was der Dino gedacht hat, weil wir immer wieder die gleichen Fehler gemacht haben. Zu hoch gespielt, auseinandergefallen in die Innenverteidigung, Außenverteidigung. Das waren Fußball-Basics, die einfach mal nicht mehr funktioniert haben.
Aber er hat ja doch nochmal probiert, ein anderes Gesicht zu zeigen, Chris. In seiner letzten Pressekonferenz ist er aus dieser Lethargie ausgebrochen, ist auf Abstand zur Mannschaft gegangen und hat richtig ein paar dicke Dinge rausgehauen. Du warst da bestimmt vor Ort. Was ist da passiert und wie hast du das wahrgenommen? War das authentisch?
Also erstmal, was Paul sagt, möchte ich gerne auch nochmal ganz klar betonen. Dino Toppmöller war menschlich, wirklich einwandfrei. Und was mir an Dino Toppmöller auch gefallen hat, er hat schon sehr viel selbst reflektiert. Das zeigt ja auch, dass er offen dafür war, für diesen Änderungsprozess mit den beiden Co-Trainern, die geändert wurden, dass man dann auch mit klugen Transfers es geschafft hat, eine Champions-League-fähige Mannschaft aufzustellen, die auch durchmarschiert ist, dann auf Platz 3 letzte Saison. Und er hat auch ein verdammt schweres Erbe übernommen von Oliver Glasner, der bei den Fans als Europa-League-Held einfach so ein Steinebrett hatte. Und sowas ist für den Nachfolger immer schwer. Also das ist nochmal ganz wichtig, einfach zu betonen, dass auch Dino Toppmöller bei einer durchschnittlichen Amtszeit von Trainern, die 18 Monate beträgt, 2,5 Jahre als ein Newbie, der davor nur Co-Trainer in der Bundesliga war, so ein Schiff wie Eintracht Frankfurt 2,5 Jahre steuern zu dürfen und steuern zu können. Also auch dafür Chapeau, das ist eine große Leistung. Aber am Ende hat er sich nun mal verrannt. Wir haben das jetzt schon aufgearbeitet und die letzte Pressekonferenz, das war eine, da saß ich drin und habe gemerkt, oh, jetzt zieht er aber die letzte Patrone. Also das ging damit los, dass er auf einmal Hugo Larsson, vor den er sich immer gestellt hat, angezählt hat, wegen seiner Verletzungsanfälligkeit, dass er auf einmal gesagt hat, das müssen wir jetzt prüfen, das kommt auch uns nicht mehr koscher vor, sowas müssen wir angucken. Oder dann, wo er auf einmal die Spieler komplett in die Pflicht genommen hat und auch so einen Satz fallen hat lassen, wo er gesagt hat, ja, ich stehe immer im Kreuzfeuer der Kritik und jetzt müssen auch die Spieler damit leben, dass sie in die Kritik rutschen bei dem allen, was da passiert. Und das waren so Aussagen, wenn die ein Trainer, der vielleicht immer mal ein bisschen rauer kommuniziert, wählt, dann sagst du danach, okay, das ist normal. Aber in dem Fall, um den Gedanken zu Ende zu bringen, hast du gespürt, das war so eine Art der Pressekonferenz, wie sie vor 3 Jahren Oliver Glasner hatte mit seinem Blut und Urin bei Makoto Hasebe. Diese Erinnerungen kamen bei mir hoch, dass ich gemerkt habe, Dino Topmöller, das ist jetzt eine PK, da musst du das Spiel in Bremen gewinnen. Und mit dem 3:3, obwohl das ein Last-Minute-Tor der Eintracht war, war mir da schon klar, jetzt greifen die Mechanismen des Geschäfts.
Du hast ja beschrieben, wie nett, wie empathisch Dino war und dass er am Ende plötzlich von der Mannschaft abgerückt ist. Du hast ihn 2,5 Jahre begleitet. Hat er die Mannschaft auch so geführt? 2,5 Jahre lang sehr ruhig, mit sehr langer Leine und am Ende dann auch Zeichen gesetzt und den Hebel umgelegt?
Dino Topmöller hat halt auch immer gesprochen von meine Jungs. Also es waren einfach seine Jungs. Und Dino Topmöller war einfach ein sehr nahbarer Trainer für alle. Also für die Spieler nahbar, für die Journalisten nahbar, für die Mitarbeiter nahbar. Er hat halt eben einen eher, ich nenne es auch einfach mal kumpelhafteren Weg gewählt in seinem Führungsstil. Und das kam ihm auch, ich fand das auch authentisch. Weil wenn du Dino erlebt hast, so war er halt nun mal. Er konnte auch, also man glaubt es manchmal gar nicht, wo ich mir so dachte, schade, dass das die Fans nicht so sehen konnten. Aber wenn da mal die Kameras aus waren und er uns Dinge auch mal erklärt hat und er emotional wurde, da konntet ihr gar nicht glauben, was das für ein Vulkan eigentlich auch sein konnte. Aber das konnte er einfach nicht aufs Podium sozusagen bringen. Das wollte er einfach nicht. Er hat halt vor laufender Kamera sich immer vor die Jungs gestellt. Die konnten 6-0 verlieren, es sind trotzdem seine Jungs gewesen. Und er hat dann halt wieder gesprochen von den ordentlichen Ansätzen und allem. Und diesem Führungsstil, dem ist er sich immer treu geblieben. Aber eine Sache war auch ganz klar, wenn du diese Linie einmal übertreten hast, ich nenne jetzt mal den Namen Junior Dina Ebimbe, ohne dass man da Beispiele nennen kann, aber Dina Ebimbe, ein hochbegabter französischer Spieler, ein Hoffnungsträger des Vereins, der hatte irgendwann eine rote Linie überschritten und da konnte der tun und machen, was er wollte, da gab es keinen Weg mehr zurück. Also er konnte auch sehr klare Entscheidungen treffen, das war schon so, bei aller langen Leine. Aber am Ende ist ihm diese lange Leine, dafür muss einfach vieles sehr gut klappen, die ist ihm dann irgendwann entglitten.
Fakt ist, der Dino war long on talent und short on experience. Das ist sein erster Bundesliga-Job. Sein Papa hat bei uns gearbeitet, der war auch sehr beliebt und relativ erfolgreich am Anfang. Ja, das kannst du nicht ausgleichen. Und dann kommt noch dieser Druck von Frankfurt dazu. Und die fehlende Akzeptanz vom Typ her, weil der Dino ist ja nicht so der Typ, der die Leute emotional abholt. Das ist der Dino nicht. Und das ist am Ende, wenn der Dino 5 Jahre mehr Erfahrung gehabt hat, beim Chefposten irgendwo anders gewesen, dann hätte es bei Eintracht, glaube ich, auch gepackt. Weil wir wollten eigentlich alle, weil er war Teil der Eintracht-Familie, dass der Dino, der Sohn von Klaus, dass er bei uns erfolgreich ist. Und ich sage, ich habe Schiss gehabt, am Ende einen Trainer zu entlassen, weil du weißt nie, wie sich das auswirkt. Das weiß man nie. Das sieht ja genug Vereine, wo die scheitern und dann gibt's nur noch Chaos.
Ich finde aber, dieser Begriff Leadership ist in dem Fall ganz wichtig, weil zum Beispiel letztes Jahr hatte halt Dino auch noch einige Leader. Kevin Trapp, der als Leaderfigur vorangegangen ist. Mario Götze in einer Topform ist natürlich auch ein anderer Leader als Mario Götze, der diese Saison einfach auch enorm viel gestruggelt hat. Du hattest diese stabile Achse mit Robin Koch, mit Arthur Theat, mit Christensen. Deine Leistungsträger waren letztes Jahr alle in Topform. Und dadurch konntest du so, sage ich mal, so eine Achse entwickeln, dass der Trainer selbst gar nicht diese Autoritätsfigur sein musste. Das hat die Mannschaft aus sich selbst, sage ich mal, herausgetragen.
Ich gehe mal da rein mit einer These. Wenn man sich die Vorgänger von Dino Topmöller anschaut, Kovac, Hütter, Glasner, das waren alles kantige Leute, sehr viel kantiger als Dino Topmöller. Sein Nachfolger ist ein kantiger Typ. Eintracht Frankfurt ist ein sehr wuchtiger Verein mit sehr viel Tradition und sehr viel Feuer auch im Umfeld. Jeder würde wahrscheinlich sagen, dass ein Leader wie Dino Topmöller empathisch, kompetent, reflektiert eine Traumführungskraft ist und eigentlich überall erfolgreich sein würde. Ich stelle mal die These in den Raum, im Profifußball und gerade bei wuchtigen Vereinen werden solche Leader-Typen es immer schwer haben und kantige Leader immer einfacher. Würdet ihr mal da zustimmen oder mir widersprechen?
Ach, es gibt, nehmen wir mal einen kantigen Trainer wie Tuchel, ja? Der ist hier in München von A bis Z gescheitert. Also es ist nicht immer der richtige Rezept, kantig zu sein. Du musst dir dort, guck mal Vincent Kompany an in München. Der hat die Autorität, definitiv nicht. Er hat natürliche Autorität. Das hat der Dino nicht unbedingt. Und der Vincent, die Spieler, ich meine nach Tuchel, Tuchel war ein Desaster in München, ja, hat die Mannschaft komplett gegen sich aufgebracht. Thomas Müller etc. 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 Also die These würde ich nicht unterschreiben, Michael.
Spannend ist natürlich der Name Vincent Kompany. Und da kann man dann auch so ein bisschen auf Riera auch mal eingehen. Zwei ehemalige Klassenspieler. Vincent Kompany natürlich auf Weltklasseniveau, Riera aber auch bei dem FC Liverpool, damals bei Mallorca, da war das eine sehr gute Mannschaft, in Bordeaux unterwegs, in der Türkei unterwegs. Einfach schon eine Strahlkraft und Dino Topmöller, sein Höchstes war die Aufstiegsfeier mit der Eintracht, wo er dann ja selbst auch mal gesagt hat, 2002 oder 2003, dass er sich geärgert hat, dass er dann seinen Vertrag nicht verlängert und die Bundesliga mal mitgenommen hat, weil anschließend ging es dann auf die Tingeltour durch die unteren Ligen. Und ich glaube, das macht bei Spielern trotzdem was aus. Und ich glaube, gerade wenn du dann auch vielleicht nicht ganz auf dieser höchsten Ebene diese Autorität mitbringst, dann musst du gerade in einem Umfeld wie Frankfurt schon auch als Typ was mitbringen. Also nehmen wir auch mal Armin Fee. Armin Fee war in den 3 Jahren, wo er hier war, ich rede jetzt nicht von seiner zweiten Amtszeit, da wurden viele Fehler gemacht, aber die erste Amtszeit, da mochten die Leute Armin Fee richtig, weil er auch sowas Rotziges hatte, sowas Arrogantes auch, mit seinem suffisanten Grinsen und allem. Das haben die Leute total gemocht und wenn der mal ausgeflippt ist, war das total authentisch, weil so war halt der Armin Fee. Da ging auch mal eine Pressekonferenz 3,5 Minuten, wenn er schlechte Laune hatte, weil sich keiner mehr getraut hat, eine Frage zu stellen. Und auf den kam ja damals Thomas Schaaf, der zwar irgendwie einen spektakulären Fußball geboten hat, der aber als Typ dermaßen blass und fad war, dass das in Bremen perfekt passte, aber in Frankfurt nicht. Und daher ist diese Leadership-Debatte manchmal total schwierig, ja, so festzusetzen. Aber ich glaube, in Frankfurt, um dauerhaft irgendwie auch die Fans mitzunehmen und das Umfeld mitzunehmen, da musst du schon diesen Charakterzug, Autorität oder Ausstrahlung, den musst du da schon mit dazu rechnen.
Das ist die perfekte Vorlage, Chris, zu dem neuen Albert Riera. Du hast ihn schon erlebt, ein echter Vulkan. Was für ein Typen hat sich Eintracht Frankfurt da ins Haus geholt?
Erstmal einen hochspannenden. Ich bin diesem Trainer gegenüber total offen. Aber es ging für mich schon bei der Einstiegspressekonferenz los. Dieser Mann kommt in den Raum rein und hat eine Aura. Da sitzt du erstmal da und hörst zu. Da kommen zwar vielleicht auch hier und da sehr überdrehte Sprüche bei raus, aber wie er den Fußball erklärt, wie akribisch er die Dinge einordnet, da hättest du fast Lust zu sagen, trainier mich doch bitte mit, ich will da mal dran teilnehmen. Also die ersten Eindrücke waren beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Er sitzt da wie ein Feldherr, so ein bisschen, wo du einfach das Gefühl hast, boah, also der hat breite Schultern, der hat sich total vor die Mannschaft gestellt. Ich meine, guck mal, wir hatten die Gegentorflut in Frankfurt und eine Woche lang hat darüber keiner mehr geredet. Es ging nur noch um diesen Trainer. Und ich glaube, dass genau dieser Impuls sehr bewusst gesetzt wurde bei dieser Wahl von Markus Krösche Riera zu nehmen. Ein Name, den keiner auf dem Zettel hatte, der aus dem Nichts kam, aus einer unteren Liga, der aber dort schon erfolgreich gearbeitet hat. Conference League Viertelfinale gegen Florenz mit Celje, das ist ungefähr wie der Europa League Sieg der Eintracht einzuwerten, wenn man Budget und Erfolg da mal in Relation setzt. Ja, ein Mann, der mit Aura arbeitet und bei dem du dich, glaube ich, nicht traust, auch nur einen Schritt falsch zu gehen, weil der Bandstrahl, der dich dann trifft, das möchtest du nicht.
Also der Albert, der strahlt für mich sogar teilweise Angst aus. Also wenn ich ihn sehe, oh Gott. Aber machen wir noch mal ein bisschen, welche Leader-Typen zu Eintracht passt. Wir haben ja viele Trainer gehabt. Der Klaus Topmüller war auch ein explosiver Typ, ne, der Vater von Dino. Frankfurt ist eine sehr kosmopolitische, internationale, emotionale Stadt. Deswegen liebe ich diese Stadt. Ja, und wir brauchen einen emotionalen Trainer. Und das hast du gesehen. Nach seiner ersten Pressekonferenz haben meine Kumpels alle angerufen, den finde ich geil, der nimmt mich immer mit, richtig mit, ich bin hoch motiviert. Du, Michael, am Anfang war das so, bevor es überhaupt ein Ergebnis gab. Das heißt, der Dino ist es absolut nicht gelungen, die emotionale Intelligenz hat er nicht mitgebracht, die Leute abzuholen und auf seine Seite zu bringen. Und das wusste er ja auch. Der ist ja fürchterlich kritisiert worden, in welchen Foren. Chris, wir haben darüber gesprochen, das war viel zu übertrieben. Aber Fakt ist, der Trainerprofil muss zur Stadt Frankfurt und Umgebung Frankfurt passen. Das hat Olli Glasner super gut hinbekommen. Olli war häufig in Sachsenhausen, in den Äpplerkneipe, der hat sich gezeigt. Adi Hütter war ein bisschen irgendwie dazwischen, aber in der Kabine war das auch ein emotionaler Typ, richtig emotional. Ich habe die Kabinenansprache ein paar Mal gehört. Und Niko Kovac, ich liebe Niko Kovac, der hat uns gerettet von der Relegation damals in 2016. Niko ist für mich, du bist so ein bisschen näher mit ihm, Chris, verbunden. Auch super emotional. Wie er geweint hat beim DFB-Pokal. Wir haben alle mitgeweint, als wir das gesehen haben. Und als er dann nach Bayern ging, waren wir alle fürchterlich traurig. Einige auch sauer, was vielleicht auch nachvollziehbar ist. Aber wir haben dann mit Dino haben wir jemanden geholt, der lange mit Nagelsmann zusammengearbeitet hat, der für mich auch ein Laptop-Trainer ist. Und das ist wirklich ein fundamentales Problem gewesen, der Culture Fit, Dino und Eintracht.
Adi Hütter ganz kurz, dann komme ich noch mal zu Dino, aber zu Adi Hütter. Der hatte, und das blieb mir immer sehr in Erinnerung, mal gesagt, ich bin nicht der Freund der Spieler, ich bin aber auch nicht deren Feind. Und so hat er das Ding halt auch geführt. Es war schon ein klares Regime. Adi Hütter war vielen auch zu unnahbar. Ich persönlich fand, das war ein großartiger Trainer. Aber jetzt wollte ich nochmal zu Dino. Er war halt für diesen Umbruch, den Markus Krösche bewusst gewählt hat 2023, als die Europa League-Helden abgeschnitten wurden, nenne ich es mal. Und eigentlich dann die Europa League-Mannschaft aufgelöst wurde und neue Kräfte kamen, die das Geschäftsmodell der Eintracht, und das dürfen wir nie vergessen, das Geschäftsmodell der Eintracht wird immer lauten, junge, talentierte Spieler für verhältnismäßig wenig Geld zu verpflichten und dann für viel Geld zu verkaufen. Und es wird jede Saison große Verkäufe geben. Und dafür war halt Dino Topmöller, ja, aus Markus Krösche Sicht natürlich absolut perfekt, weil er hat einzelne Spieler extrem weiterentwickelt. Mamouche, Ekitike, Pacho, die dem Verein 250 Millionen zusammengebracht haben. Das sind unglaubliche Summen, die Dino Topmöller da entwickelt hat. Und vielleicht war genau dieser Typ Dino Topmöller, der nach einem sehr emotionalen Oliver Glasner, wo ja auch der ganze Verein aufgerüttelt war, einfach am Ende. Vielleicht war diese ruhige Hand von Dino Topmöller dann 2 Jahre lang richtig, aber dann im dritten Jahr einfach, ich nenne mal ganz profan, ausgelutscht.
Albert Riera, super spannende Person. Wir haben es ein bisschen angeschnitten. Lass uns das nochmal vertiefen. Ich habe mir mal ein bisschen was durchgelesen, was er gesagt hat. Und ich finde, das, was er zu seinem Führungsstil sagt, klingt ziemlich widersprüchlich. Einerseits beschreibt er sich als Spielerversteher, der seine Herde beschützen und besser machen will. Er hat ja gesagt, wenn sie verlieren, liegt es immer am Trainer. Andererseits wirkt er, so wie du ihn beschrieben hast, sehr autoritär. Du hast von diesem Bannstrahl gesprochen. Ja, er verbreitet Angst, er ist abgehoben an der Grenze zum Wahnsinn. Du hast ihn jetzt ein paar Wochen beobachten können, hast auch einiges aus der Mannschaft gehört. Welche Linie, welchen Führungsstil verfolgt er denn hinter den abgesperrten Banden, wenn er nur mit der Mannschaft zu tun hat?
Also dieser Auftritt in der Pressekonferenz, das merkte man jetzt auch schon, er hat jetzt seitdem, glaube ich, mal 3 Pressekonferenzen oder 4 gehabt. Und da merkt man jetzt schon, das pendelt sich auch ein bisschen ein. Also bei aller Emotionalität, man konnte seine erste Ansprache verfolgen, wo er auch ganz klar gesagt hat, liebe Spieler, ihr seid meine Arme und Beine. Ohne euch kann ich mich hier nicht bewegen. Ich will euch viel geben, ihr müsst aber mir auch etwas zurückgeben. Ich glaube schon, dass Riera deutlich ruhiger ist im Umgang mit den Spielern, deutlich klarer, aber auch, er ist halt klar. Also das ist klar, da gibt es ja jetzt auch dieses, ich nenne es mal das Pechrad für die Spieler, das Strafenrad. Wenn man eine gewisse Anzahl an Verfehlungen hatte, dann muss man drehen und dann kann es schon mal sein, dass man mit Franco Leonti, dem Zeugwart, auf einmal Trikots falten muss. Oder vielleicht mal dem Gärtner mit der Schere zur Hand gehen muss. Er bringt da schon auch eine spielerische Note rein, zeigt aber auch ganz klar, wo damit Grenzen sind. Und ich glaube, das tut dieser Mannschaft in der aktuellen Form richtig gut. Was ich aus der Kabine gerade höre, ist, sie lachen auch mal wieder mehr. Also er kann durchaus auch für Humor sorgen mit seinem Englisch. Ich kann mir schon vorstellen, wenn er dann wieder da sitzt und sagt, everything. Das ist ja sehr prägnant. Ich würde mich nicht wundern, wenn sowas auch ein bisschen Running Gag mal in der Kabine ist. Und was ich auch sehr bemerkenswert fand, wie nah er aber an die Mannschaft heranrückt. Es gibt ja diese sogenannte Eckchenform, um das einmal zu erklären. Dann sind da ein Kreis mit 6, 7, 8, 9 Spielern. 2 der 3 sind in der Mitte und die anderen 6, die müssen sich den Ball zuspielen, damit die in der Mitte nicht rankommen. Und da macht halt Riera mit und er lacht da und der setzt da mal die Grätsche an und er kämpft da richtig mit, um diese Bälle zu gewinnen. Und ich glaube, das sind gerade diese Impulse, die richtig gut tun. Wie dauerhaft das ist, wie nachhaltig das ist, das können wir irgendwann mal bewerten. Aber kurzfristig merkt man gerade einfach, dass es wirklich spürbar und fühlbar, dass das der Mannschaft gerade extrem gut tut.
Also das muss man schon sagen. Sein Leadership-Style ist hart, aber fair. Also der kommuniziert auch auf Augenhöhe mit seinen Spielern. Das sieht man immer wieder. Ne? Der ist nicht jemand von oben herab, überhaupt nicht. Ich bin einer von euch. Ich zeige dir nur, was ich meine, besser ist, als was du bisher gemacht hast. Ich muss eine Anekdote jetzt loswerden, eine aktuelle Zeit. Ich habe die Woche mit einem Insider gesprochen und er hat mir berichtet, was in der Kabine los war, als Dino noch da war. Ja, also in der Kabine war Chaos pur im Sinne von Unordnung, Musik und schieß mich tot nach dem Spiel, ja, alle möglichen Kulturen, das ist ja okay, aber es war super unordentlich in der Kabine, war chaotisch in der Kabine. Jeder hat gemacht, gefühlt, was er wollte. Ja, und das ist jemand, der auch selbst in der Kabine war, ja. Und das ist kein Leadership. Das ist kein Leadership. Und wenn die Spieler gesehen haben, du hast mit dieser Multikulti-Truppe zu tun, ja, dann muss es eine Linie geben. Das gehört auch zum Leadership-Challenge, Michael.
Also fassen wir mal zwei Sachen zusammen, die sich geändert haben. Erstens, es ist jetzt wieder ein Trainer da, der Mannschaft Orientierung gibt. Paul, du hast es an dem Beispiel Ordnung beschrieben. Zweitens, er hat den Druck von der Mannschaft genommen, indem er die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Chris, du hast gesagt, dass keiner mehr über die Gegentorflut gesprochen hat, sondern nur noch jeder über seine Auftritte in der Presse. Paul, hast du das in deinem Managerleben mal erlebt, dass ein Chefwechsel so einen Atmosphärenwandel erzeugt hat und so schnell Blockaden gelöst hat?
Ja, als ich immer reinkam, war das so. Ja, ist so. Ist so. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben an, aber ich habe immer die Mannschaft zusammengerufen und neue Wind reingebracht und Einzelgespräche geführt mit meinen Mitarbeitern und dadurch die Motivation und Leidenschaft. In fact, das gehört zum Leadership dazu. Das musst du schon machen, ja. So weitergehen wie bisher, das geht natürlich nicht. Die Spieler, die brauchen auch Vertrauen, ja. Meine Mitarbeiter haben früher gesagt, ja, keiner hat mit uns gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich gut oder schlecht bin, ja. Performance Appraisal gab es nicht. Das ist dann schlechte Leadership und wenn du schlechte Leadership hast, dann wirst du auch keine schlechte Performance haben. Ja, das ist nun mal so. Die Gefahr bei Albert ist folgende. Wenn er sich den Mund zu voll nimmt, dann fällt er ganz tief. Und wir haben alle ein bisschen Angst in Frankfurt, dass es so kommen könnte. Deswegen war die Erleichterung groß, als wir 3-0 gegen Gladbach gewonnen haben. Den Mund zu voll nehmen, das hat ja der Klaus Toppmöller, der Vater von Dino, gehabt. Und dann ist er auch gescheitert. Also du musst diese Balance finden und der Markus Kröscher ist lang genug dabei und smart, der Markus ist super smart, der Hardung auch sein Sportdirektor. Die haben ihn auch gecoacht diesbezüglich, Chris, das war ja so. Die haben Gespräche mit ihm geführt. Hey Albert, langsam, nicht übertreiben jetzt bitte.
Ich bin beim Thema Einzelgespräche, werde ich in Zukunft sehr gespannt sein, was man da auch einfach mal so mitbekommt. Da muss man sagen, da war Dino Toppmöller zum Beispiel sehr, sehr gut und sehr nah dran. Das hat man oft am Trainingsplatz gesehen oder auch nach Spielen, wie er mit einzelnen Spielern geredet hat. Jetzt konnte ich beobachten, als Riera auf den Trainingsplatz kam, hat er sich zum Beispiel lange mit Jens Kral einfach mal unterhalten. Und dann hat er einen großen Kreis zusammengerufen und da war es wirklich mucksmäuschenstill. Das habe ich so selten gesehen. Das ist also wirklich, da hat sich keiner mehr bewegt. Also da hast du richtig gemerkt, wie sie jetzt alle natürlich sich auch auf das Englisch, er redet sehr schnelles Englisch. Da müssen sie sich wahrscheinlich auch nochmal konzentrieren. Er nimmt die Spieler auch mit, indem er von ihnen fordert. Der stellt auch mal eine Frage. Also er erklärt was und stellt dann mal, ey, was habe ich denn gerade gesagt? Und ich glaube, wenn du da nicht antworten kannst, das ist dann auch nicht so schön. Und was mir noch gefällt, ist gerade, er bringt so eine positive Energie irgendwie rein. Also du hast das Gefühl, der sagt einfach, was war, das war. Das kann ich eh nicht mehr beeinflussen. Lasst mit uns über die Zukunft reden, lasst uns nach vorne bringen. Also diese Positivität, er geht voran. Und mich hat er total gepackt am vergangenen Samstag, als der Stürmer Anou Kalimuendo ausgefallen ist und er nicht, wie alle im Stadion dachten, jetzt bringt er einfach Ansgar Knauf rein, sondern er hat dann mit Mo Dahoud ein Mittelfeldspieler zum Stürmerakten reaktiviert, sage ich jetzt mal, die falsche Neun, die sogenannte, ausgepackt. Und damit gewinnst du halt Vertrauen in einer Mannschaft. Wenn die Mannschaft spürt, dieser Trainer hat eine Idee, diese Idee geht auf, er geht mit was voran, was so nicht zu erwarten war. Und das zählt alles für mich wirklich zum Leadership bei diesem Mann, dass ich einfach sage, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das mit ihm weitergeht.
Einzelgespräche sind wichtig, sagst du, Chris. Da würde ich gerne mal eine Zuschauerfrage reinbringen, die mich vorab erreicht hat, und zwar von meinem Freund Philipp, und die passt hier wunderbar rein. Riera und sein Trainerteam, lernen die eigentlich schon Deutsch?
Soweit ich weiß, will Riera Deutsch lernen. Wie viel Zeit er da zwischen der ganzen Arbeit, die er gerade hat, aufwendet, das kann ich dir nicht sagen.
Aber das ist doch ein kritischer Punkt, gerade wenn du sagst, er erreicht die Spieler auf der emotionalen Ebene. Er spricht jetzt Englisch. Ich glaube, kein einziger Spieler im Kader hat als Muttersprache Englisch. Topmöller hat fließend Deutsch und Französisch gesprochen, womit er einen Großteil des Kaders abgedeckt hat. Kann das mal ein Nachteil werden? Oder du kennst so viele Trainer. Ist das ein Nachteil, wenn Trainer versuchen, Spieler emotional zu erreichen, aber ihre Sprache nicht sprechen?
Also man hat auch mal eine Topmöller-Ansprache aus der Kabine gehabt, die letzte Ansprache, oder auch Oliver Glasner konnte man sehen, die waren immer auf Englisch. Also Englisch ist inzwischen die internationale Sprache schlechthin, und ich glaube sogar, du erreichst mit Englisch mehr Spieler als mit Deutsch, gerade bei einem Multikulti-Club wie der Eintracht. Also ich glaube, die Sprache ist keine Barriere, und ich bin ehrlich, wenn ich höre, dass dieser Mann wirklich als erstes im Campus das Licht anmacht und als letztes ausmacht, teilweise sogar im Campus bleibt, um dort übernachten zu können. Also das bietet auch dieser Profi-Campus der Eintracht. Da muss ich ehrlich sagen, dann ist mir lieber, der verbringt jede Minute damit, Eintracht Frankfurt sportlich besser zu machen, als eine Minute in der Sprachschule. Weil ich glaube, so wie ich Riera kennengelernt habe und wenn man seine Vita verfolgt, das ist jetzt nicht der Trainer, der gekommen ist, um hier 100 Jahre zu bleiben, ist so mein Gefühl. Also mein Gefühl ist schon, dass das ein echter Karriere-Guy ist. Wenn man sein Instagram-Profil, kann ich jedem nur raten, einfach mal anguckt, da ist er mit einem Pep Guardiola, da ist er mit einem Mikel Arteta. Sein Co-Trainer ist der Cousin von Arsenal-Trainer Mikel Arteta. Da sind Bilder zu sehen, wie er mit Xabi Alonso zusammen die Trainerschulbank gedrückt hat. Also da sieht man schon, diese Spanier, die sind unfassbar fußballschlau. Und ich hatte mir, als Dino Topmöller entlassen wurde, wurde ich so ein bisschen nach Trainern gefragt und habe immer gesagt, ich würde mir mal einen spanischen Trainer wünschen, und nannte nicht Xabi Alonso, sondern nannte Xavi. Das war der Barcelona trainiert hat. Und deshalb bin ich auf dieses Experiment mit Riera einfach so total gespannt und auch ein bisschen hyped, weil ich sehr, sehr viel von spanischen Trainern und ihrer Mentalität, ihrer Arbeitsauffassung halte, dass es mir, um ehrlich zu sein, am Ende völlig egal ist, ob der Deutsch spricht, weil die Jungs in der Kabine, die verstehen Englisch. Und das ist einfach so, das ist die Sprache Nummer eins weltweit. Und es ist ja spannend, es ist, Paul, ich weiß es nicht, aber das ist ja gefühlt der erste Frankfurter Trainer, der mal wirklich außerhalb des deutschsprachigen Raums kommt. Also nicht aus dem deutschsprachigen Ausland wie Österreich, Schweiz oder so, sondern mal wirklich ein International Coach. Und da fällt mir in der Historie, zumindest aus meinen 30 Jahren, jetzt keiner ein.
Hier reden wir wieder über Culture Fit. Ja, also Culture Fit, Englisch, Frankfurt, überhaupt kein Thema. Ich würde an seiner Stelle keine Sekunde investieren in Deutsch. Mit wem soll er dann in der Kabine Deutsch reden? Ja, das sind ja kaum noch Deutschsprechende, das sind ja überwiegend nicht deutschsprechende Menschen. Und das passt gut in der Stadt. In der Pressekonferenzen muss ich sagen, die Journalisten, die sprechen alle sehr gut Englisch, ja. Das ist überhaupt kein Thema. Ich finde es eher ein Vorteil, weil er spricht ja nicht fließend Englisch im Sinne von fließend Englisch. Also er hat ja immer noch einen sehr starken spanischen Betonung, ja. Aber du musst dich dann anstrengen, um ihn zu verstehen. Das gilt auch für die Spieler. Das heißt, die müssen mehr fokussiert sein auf seine Inhalte, als wenn er Deutsch sprechen würde. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, der tut sich schwer mit Englisch im Sinne von fließend. Der kommt nicht ins Flow, ja. In Deutsch der brauchte 10 Jahre, um das zu lernen.
Also ein sehr radikaler, zielstrebiger Mensch scheint es zu sein, ja, den Eintracht Frankfurt sich da geholt hat. Eure Meinung, glaubt ihr, das kann gut gehen, dass er auch wirklich ähnlich lang bleiben kann, erfolgreich sein kann wie Dino Toppmöller, den wir jetzt hier relativ negativ besprochen haben, der aber 2,5 Jahre lang sehr erfolgreich gearbeitet hat? Glaubt ihr, das kann Riera wiederholen?
Wenn er das will, ja. Ich bin bei Chris, das ist so ein Karrieretyp. Und wenn wir jetzt die Euroleague packen, wahrscheinlich eher Platz 7, Platz 6, sehe ich nicht. Wer weiß, wer dann bei ihm anruft und sagt, hey, komm jetzt nach Spanien oder komm jetzt nach England zur Premier League. Ja, also das ist der Typ, der seine Koffer sofort packen würde, ja.
Ich möchte, bevor ich das sage, ich habe ja schon gesagt, dass ich bei ihm auch das Gefühl habe, wenn sich das bei ihm gut entwickelt, dass das auch ein Trainertyp ist, der nach 1,5 Jahren vielleicht dann wirklich sagt, wenn da der Trainermarkt irgendwo in Bewegung geht, dass er das macht. Ich weiß es, aber dafür kenne ich ihn auch noch zu wenig, um das seriös beurteilen zu können. Aber nochmal zu Dino Toppmöller ist mir eine Sache nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, weil du es auch gerade gesagt hast, da war vieles negativ konnotiert. Also wir sollten auch über Dino Toppmöller trotzdem noch einmal festhalten, was dieser Mann erreicht hat, trotz dieser Dauerkritik, die es im Umfeld gab. Die Siege wurden den Spielern zugeschrieben im Umfeld, die Niederlagen wurden dem Trainer angehaftet. Also Dino Toppmöller hat ja selbst, gibt genug Leute, die gesagt haben, man wurde Dritter trotz Dino Toppmöller. Also was dieser junge Trainer bei Eintracht Frankfurt geleistet hat, dieser Sprung über die Bundesliga in die Champions League zu kommen, ist erstmals in dieser langen, langen Historie des Clubs gelungen. Mit einem Trainer, der Fan dieses Vereins war, der ja wirklich Eintracht Frankfurt gelebt und geliebt hat. Und ich finde, das muss man auch nochmal ganz klar differenzieren. Die Kritik des vergangenen halben Jahres ist keine Kritik auf die gesamten 2,5 Jahre. Da habe ich ihn als guten Typen, als sehr reflektierten, als lernwilligen Trainer wahrgenommen. Und das möchte ich einfach nochmal betonen. Die jetzt negativen Dinge, die sich in den letzten Wochen und Monaten aufgestaut haben, die überwiegen jetzt natürlich, aber sie sollten nicht das Gesamtbild Dino Toppmöller bei der Eintracht zerstören.
Chris, schön, dass du das gebracht hast. Absolute Zustimmung. Und ich möchte auch was betonen, was der Dino Toppmöller richtig gut hinbekommen hat. Besser als viele Trainer. Der hat Einzelspieler besser gemacht. Der Mamouche kam von Wolfsburg. Der war nicht mal Stammspieler in Wolfsburg. Ja, hat kaum Tore gemacht. War ein bisschen so komisch von der Einstellung her. Der Dino hat ihn besser gemacht und dafür gesorgt, dass wir einen wertvollen Spieler an Manchester City verkauft haben. Der Hugo Ekitike, der kam total unfit von Paris, bocklos, ja. Wer hat ihn hinbekommen? Der ist ja mittlerweile der beste Transfer, der in Liverpool getätigt hat in den letzten Jahren. Dino Toppmöller. Er macht die Einzelspieler besser, weil er fachlich ein hervorragender Mann ist. Das möchte ich auch an der Stelle betonen.
Und ich sage danke, Paul, danke, Chris, für dieses wunderbare Gespräch. 3/4 Stunde, viel Emotion, viel Analyse. Und dank dir, Chris, haben wir auch einige echt interessante Einblicke bekommen in die Kabine und den Campus von Eintracht Frankfurt, was da gerade hinter den Kulissen passiert. Und ich glaube, das wird uns noch nutzen, um beurteilen zu können, was wir da sehen auf dem Platz in den nächsten Wochen. Danke für deinen Besuch bei uns.
Vielen Dank.
Wem von euch dieser Podcast gefallen hat, dem oder der könnten auch noch 2 weitere gefallen. Chris Michel war nämlich schon mal bei uns zu Gast und hat beschrieben, wie krass unterschiedlich die früheren Eintracht-Trainer Kovac, Hütter und Glasner das Team geführt haben. Das findet ihr in unserer Podcast-Bibliothek als Folge 11. Und in Folge 18 haben wir uns von seinem Biografen die Art of Leadership von Jürgen Klopp beschreiben lassen, der natürlich als Trainer noch weit über Namen wie Dino Toppmöller, Adi Hütter oder Albert Riera steht, wobei ich mir nicht sicher bin, ob Albert Riera das auch unterschreiben würde, dass Jürgen Klopp noch ein Regal höher ist als er. Aber wir werden sehen, wie er sich entwickelt. Auch diese Folge war sehr cool. In diesem Sinne, wenn Riera mit seinem Chakalaka in Frankfurt am Ende ist, laden wir dich wieder zu uns ein, Chris, um uns zu erzählen, was hinter den Kulissen passiert ist. Ich habe das Gefühl, da werden viele schrille Geschichten bei rauskommen.
Davon gehe ich auch aus.
Alles klar, das betrachten wir mal Zusage, Paul. Und damit machen wir für heute Schluss. In 2 Wochen beschäftigen wir uns hier bei TPE mit einem ganz anderen Thema. Rechtsradikale Narrative verbreiten sich zusehends auch in Betrieben und drohen Teams zu spalten. Ist Haltung zu zeigen eine Führungsaufgabe, vielleicht sogar eine Führungspflicht? Oder hält man sich aus politischen Diskussionen im Team lieber raus? Auf diese Diskussion bin ich schon sehr gespannt. Freut dich darauf. Und bis dahin sagen wir auf bald bei The People Equation. Macht's gut, euer Michael, heute zusammen mit Paul und unserem Eintracht Frankfurt-Versteher Chris Michel.